This is Brian Kibler, and you're listening to Radio Ravnica.
Radio Ravnica, Folge 284. Ach du Schande. Heute mit den Themen Takir, Dragonstorm, unsere Erwartungen. Wir berichten über die Spotlight Series in Utrecht und wir erzählen euch über drei Regeln, das haben wir schon mal gemacht und deswegen drei weitere Regeln, die du, genau du, kennen solltest. Wenn wir noch Zeit haben, dann ask us anything. Und das Ganze natürlich nicht alleine, sondern mit dem guten Robin. Robin, wie geht's dir?
Hi, mir geht's sehr gut. Ja, wir sind timingmäßig ein bisschen blöd gelegen. Genau am Tag der Aufnahme. Morgen kommt der große Debüt-Livestream zu Takir. Das heißt, wir werden dann nächste Woche in aller Ausführlichkeit über die ersten Previews reden und auch über die Mechaniken und all das, was ihr so kennt.
Gefühlt schon alles, oder nicht?
Also genau,
ich gesehen habe, schon alles dann draus.
Genau, dann werden schon echt nahezu alles irgendwie bekannt gegeben werden. Aber dadurch lassen wir uns nicht verunsichern, sondern haben deswegen eine tolle, vollgepackte Sendung mit verschiedenen Themen eben dabei. Unter anderem eben auch diese drei Regeln, die ja auch heiß begehrt waren. Nach dem ersten Mal kamen ganz viele von euch auf uns zu sagen, hey, mach doch mal mehr. Und dementsprechend kommen wir dem heute nach.
Aber bevor wir da
genau, bevor wir einsteigen, natürlich ein Hinweis, dass wir auch diese Woche wieder gefuelt sind von Holy, dem Energy Drink, Eistee, Hydration Drink und Milkshake eures Vertrauens, der uns schon seit langer, langer Zeit sponsort und der super lecker schmeckt, der vegan ist, der fast zuckerfrei ist. Im Falle von dem Milkshake ist ein bisschen was drin, aber sonst ist es eine doch ganz gute Alternative zu den Sachen aus dem Supermarkt. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, dann schaut vorbei bei weareholy.com/radioravnica. Sucht euch da die verschiedenen Sorten aus, die ihr da mal testen möchtet. Und schaut eben beim Checkout, dass ihr den Code Ravnica10 verwendet für 10% auf euren Gesamteinkauf. Oder wenn es euer erster Einkauf ist, könnt ihr auch Ravnica5 verwenden, wo ihr glatte 5 Euro von eurem Ersteinkauf eben spart. Dadurch wird das Probierpaket halt eben deutlich günstiger und dementsprechend vielen Dank, Holy, und vielen Dank für eure Unterstützung. Genau, lass uns mal loslegen mit Takir Dragonstorm. Wir wollen uns nicht nehmen lassen, obwohl wir noch vor dem Debut-Stream sind, ein bisschen auf unsere Erwartungen einzugehen. Denn man kann sagen, Takir Dragonstorm ist für viele Leute das größte, heiß erwartete Set des Jahres, weil es so ein bisschen das einzige klassische Fantasy Magic the Gathering Set ist, was wir dieses Jahr bekommen. Dementsprechend, bevor wir irgendwie inhaltlich weiter eingehen, ist das auch bei dir so? Ist das auch bei dir so das Set, was du am meisten erwartest?
Nein. Das liegt aber dran, dass ich ein riesengroßer Avatar-Fan bin. Und Avatar, das Ding ist, auf das ich gehypt bin und das ich sehen will und wo ich Spaß dran habe, wo ich mich drauf freue. Danach kommt Dragonstorm tatsächlich. Also Takir Dragonstorm ist auf jeden Fall in den Top-Bereichen davon, weil das Set wird, glaube ich, richtig, richtig, richtig geil.
Ja, ich glaube auch. Also ich muss dir auch zustimmen, Avatar, Last Airbender, immer noch ein Faktor, den ich nicht checken kann, dass sie das tatsächlich in Magic the Gathering reinbringen. Aber freue ich mich natürlich auch sehr drauf. Aber Takir Dragonstorm, es fühlt sich so ein bisschen an, dass es jetzt wieder besonders ist, weil wir so wenig davon hatten. So ein bisschen wie Foundations, ein riesen besonderes Set war gerade im Limited, weil es so klassisch oldschoolig war, dass man so ein bisschen den Eindruck hatte, okay, irgendwie hatten wir oldschoolig schon echt lang nicht mehr. Und dementsprechend war das halt irgendwie ein ganz schöner Rückkehr zu einem dann doch sehr beliebten Drachenplane. Aber gehen wir mal so ein bisschen auf die Ankündigung an oder auf das, was denn überhaupt passiert ist. Denn ihr habt es vielleicht nicht mitbekommen. Wir sind gerade am Ende einer Story-Arc. Das Ganze ist ein etwas längerer Prozess. Es gibt, sag ich mal, eine Storyline, die wir gerade verfolgen. Und wir sind jetzt gerade in der zweiten Arc davon. Das ist die Dragonstorm-Arc. Die begann mit Bloombarrow und endet halt jetzt mit Takir Dragonstorm. Kannst du erklären, also was in dieser Arc passiert ist und quasi was die Dragons damit zu tun haben?
Boah, schwierig. alles in allem ist es, glaube ich, einfach nur ein Aspekt, dass die Omen Paths, also diese
genau,
Omen Paths, die wir haben, irgendwie aufgerissen sind und eben als Tunnel jetzt benutzt werden, nachdem die Sparks nicht mehr benutzt werden können für Planeswalking.
Ja.
Und dementsprechend gehen sie halt hin und nutzen diese Omen Paths Und diese Ompuffs sorgen auch dafür, dass Dinge sich verändern auf den Planes. Also zum Beispiel Bloomborough war halt ultra cute. Hier, wie heißt das?
Duskmorn.
Duskmorn war ultra horrormäßig und so weiter und so fort. Mhm. Ja, und hier scheint so zu sein, dass es halt ultra dragonmäßig halt auch Tag hier weiterentwickelt hat und jetzt noch dragoniger wird, als es eh schon dragon war.
Genau, es ist die gesamte Storyline, die mit dem Omen Path Arc, die bis Thunder Junction ging, dann jetzt in der Dragonstorm Arc und danach beginnt eine dritte Arc, die wir noch nicht kennen. Das ist die Story um oder die Metronome Story genannt wird, also das Metronom, das Hin- und Herschwingen, das Ausbalancieren des Multiversums anscheinend. Und irgendwas haben die Drachen damit zu tun. Mir ist aber auch aufgefallen, dass wir dieses Mal, wir hatten ja die Dragon Lords am Anfang. Mhm. Dann sind wir in der Zeit hin und her gereist und hatten, nee, andersrum, wir hatten erst die Khans.
Genau, erst die Khans und die Sachen, dann hatten wir die alten Dragons und die wurden dann zu Dragon Lords.
Genau, und die wurden dann zu Dragon Lords. Und jetzt haben wir aber 5 neue Anführer. Oder ich weiß nicht, ob es andere Führer sind, das sind Spirit Dragons. Das sind quasi Drachen, die jetzt wiederkommen und die quasi die ja verschiedenen Clans jetzt anführen, so habe ich es verstanden. Mhm. Wo wir halt eben für die Absahn haben wir Betor, für Jeskai haben wir Shiko, für Sultai haben wir Teval, für Maru haben wir Nerif und für Temur haben wir Urani. Nicht ganz so ikonisch, oder vielleicht, weil wir sie noch nicht gesehen haben, wie Ojitai und Co. Aber erwartest du schon, dass die Drachen jetzt vielleicht ja zu ähnlichen Größen ansteigen lassen können? Also ein paar davon haben wir ja schon in Kartenform gesehen. Manche sind Anführer-Commander von den Commander-Decks, die zu dem Set rauskommen. Hm. Wie ist deine Meinung so zu den neuen Drachen?
Also ich bin gespannt, wie sie reinkommen. Ich find's irgendwie weird, dass sie irgendwie in die Commander-Decks teilweise sind und teilweise nicht. Das finde ich ein bisschen sehr weird, so ein Cycle darüber zu machen. Ich muss sagen, vom puren Prinzip her, wenn ich mir zum Beispiel Shiko anschaue, Paragon of the Way ist eine der Spirit Dragons, ist ein 5-Mana 4-5er, fliegend Wachsamkeit. Und wenn sie reinkommt ins Spiel, exilieren wir eine Nichtland permanente Mana-Kosten von 3 oder weniger aus unserem Friedhof. Und wir können die copien, und sie spielen. Das heißt, wir können nicht nur Instant Sorcery spielen, wir können auch Kreaturen spielen oder sonstige Sachen.
Und quasi ein Snapcaster Mage für aber alle Spells im Friedhof.
Halt, genau, für Spells, Non-Land ist halt wichtig. Genau. Aber irgendwie
irgendwie will der Funke nicht
überspringen. Nichts. Ja. Sie macht halt sonst nichts. Wohingegen der Commander-Spirit halt schon wieder was mehr macht und so weiter. Und deshalb bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube nicht, dass sie auf dieselbe Größe kommen werden. Mhm. Ich bin halt gespannt, wie sie generell angenommen werden. Es sind dreifarbige Legendaries, die bisher 4 und 5 Mana kosten. Mhm. Und das alleine sorgt normalerweise dafür, dass sie als Commander gespielt werden können. Also 5 Mana Commander ist ja so die absolute Obergrenze. Ja. So gut wie niemand spielt über 5 Mana Commander.
Ja.
Außer dass jetzt ganz viele Leute in die Kommentare schreiben werden, ich spiele diesen 6 Mana Commander.
Ja.
Aber die meisten Commander sind ja zwischen 3 und 4 angesiedelt, ja. Also 3 und 5 angesiedelt. Meistens
5 ist schon sehr teuer mittlerweile.
5 ist schon sehr teuer, eher so 3 und 4. Und deswegen, ich kann es nicht einschätzen. Im aktuellen Standard finde ich es irgendwie wack. Habe ich bisher nichts gesehen, wo ich gesagt habe, oh mein Gott, das ist broken. Deswegen. Also ich bin gespannt. Ojitai und so weiter sind ja auch nur die zweiten Iterationen der Dragonlords gewesen. Es gab ja die ersten Dragonlords auch noch, die halt mit zum Beispiel dem guten Nicole Bolas und so weiter herkam.
Ja,
und die Elder Dragons. Deswegen Elder besser als Spirit, würde ich erstmal grundsätzlich sagen.
Ja, also es ist auf jeden Fall ein spannendes Ding. Ich muss sagen, Drachen sind bei mir, also irgendwie in Stories an sich sind die irgendwie nicht so ganz mein Fall. Ich meine, Skyrim ist zum Beispiel so eine ganz berühmte Dragon-Story, so natürlich, mit dem Dragonborn und da gibt's ja auch ganz viel um die Rückkehr der Drachen und so weiter. Ich finde die schon irgendwie cool, aber irgendwie holen sie mich dann irgendwie nicht so ab wie andere quasi Hero-Stories, wo es halt um eine menschliche Protagonisten geht oder wie bei Bloomborough, wo du halt eine eher untypische Protagonisten hast. Dragons sind auch immer die fliegen halt rum und sehen cool aus. Und das Gute ist, dass Magic halt nicht irgendwie in der Form animiertes Videospiel ist oder so. Aber nichts ist lächerlicher für mich, als in Skyrim mit Drachen zu reden und sie bewegen so ihren Mund, weil die aber nur designt ist, um quasi wie so eine Handpuppe sich zu bewegen. Deswegen finde ich über Drachen als Charaktere immer so ein bisschen schwierig, aber so ein bisschen die Mythologie von Takir Dragonstorm, die gibt schon ein bisschen was her. Zumindest mehr, also ich habe mehr Interesse an der Story von Dragonstorm als an Aetherdrift.
Wobei das ist ja auch nicht schwierig, Drachen sind besser als Autos.
Genau, wobei Aetherdrift halt zumindest auf Amonkhet ein paar neue Götter etabliert hat.
Das ist
genau. Was würdest du denn so mechanisch erwarten von Dragonstorm? Ich meine, klar, wir haben ganz viel Drachen. Wir werden auch eine dreifarbige Kombination haben. Was hier aber spannend ist bei Takir zu überlegen, was können die Länder? Fetch-Länder haben Magic nahegehend oder echt krass verändert im Nachhinein. Glaubst du, sie würden noch mal so eine ziemlich starke Landtypart reinbringen?
Nee. Also, nee, glaube ich nicht. Also, das glaube ich einfach nicht. Ich glaube nicht, dass das irgendwas ist. Wir wissen jetzt schon, dass Prowess mit drin ist, zum Beispiel. Das ist zum Beispiel was. Und wir wissen, dass Behold drin ist.
Stimmt, Behold a Dragon.
Genau, Behold a Dragon. Das sind Sachen, die wir halt schon wissen. Für alle Leute, die das jetzt hier sehen, es ist halt so, dass wir den Montags aufnehmen und jetzt gerade nur predikten. Das heißt, ihr könnt jetzt ganz toll unten in die Kommentare schreiben, ihr hattet recht und ihr hattet nicht recht. Und ja, also das zum Beispiel, wir wissen, dass Storm drin ist.
Mhm.
Also literally Storm, aber ich vermute nicht, dass das mehr als eine Karte sein wird, sondern das wird halt so ein One-Off, so ein
Fun-Ding, genau.
Genau.
Was ich aber übrigens lustig finde, weil der die Kreatur, die ja previewed wurde mit Storm, ist ja der Storm Scale Scion. Und die Mechanik Storm wurde ja gerankt auf der Storm Scale, von wegen von X zu Storm, wie broken ist eine Mechanik, kurz gesagt. Und deswegen ist es schon irgendwie so ein bisschen, also das ist wieder so der Humor, den ich an Magic mag. Das ist so ein bisschen, wenn du die Referenz nicht checkst, ist es okay, dann ist es halt eine Storm Scale Scion, passt schon. Aber wenn du die Referenz dann checkst und du checkst, dass es halt tatsächlich eine Storm-Karte im Standard ist, denkst du dir so, ah, okay, ich verstehe, was ich tue. Und das ist halt so ein, du lächelst mehr für dich selbst, anstatt dass du dir einen Schenkelklopfer-Gag irgendwie reinholst, wie bei manchen Goblins in Aetherdrift zum Beispiel.
Mhm.
Aber
ansonsten wissen wir noch, dass verschiedene Counter eingeführt werden.
Genau.
Und zwar Dragon Scale Counter und Decayed Counter. Also wahrscheinlich vermutlich ähnlich wie Schutz und nicht mehr Schutz.
Ja, wobei Decay, also wir hatten ja auch diese Decayed oder Zombies mit Decayed, die, wenn sie geblockt haben wenn sie angegriffen haben, sie können nicht blocken und wenn sie angreifen, musst du sie opfern. Also
genau, die haben aber die Fähigkeit Decay. Es könnte mit Decayed Countern könnte genau diese Fähigkeit draufgeben tatsächlich. Und bei den Dragon Scale Countern muss man halt schauen.
Genau, müssen wir einfach mal schauen, was da so erwartet. Ich hatte schon ein bisschen Erwartungen, dass sie diesmal wieder einen Landtyp reinbringen, der mal wieder so richtig kickt. Also ich fand jetzt die letzten, also die Verges, oder die Vestibules, wie wir gelernt haben, die fand ich ziemlich cool, die Surveillance waren ziemlich cool. Triome würden sich wieder anbieten für halt eben, weil es ein dreifarbiges Set ist. Aber mit Takir im Hintergrund und mit der Legacy, die sie ertragen, wo sie auch wissen, dass sie einbringen, vielleicht kriegen wir eine neue Version von Fetchlands oder so. Also irgendwas, was nicht so broken ist oder so, oder keine Ahnung, Shockfetches oder so, ich weiß es nicht. Aber wir werden es sehen.
Das Problem ist halt, dass das Triome sind halt zu sehr in der Lore, das habe ich damals schon kritisiert, zu sehr in den Lores, in den Planes verankert.
Das stimmt.
Man könnte vielleicht noch überlegen, weil man es anpassen könnte, die Schockländer.
Mm. Ja, das wäre krass.
Nochmal.
Das wäre krass, wenn die Schockländer in Auftakir wären. Aber wir werden es alles herausfinden nächste Woche. Beziehungsweise, wenn ihr das hier seht, gibt es wahrscheinlich schon weitere Informationen. Aber wir reden nächste Woche in aller Ausführlichkeit über Takir Dragonstorm. Hier ein kleiner Rundumschlag über unsere, was wir halt gedacht haben, was so kommt. Wird wahrscheinlich ganz lustig, das halt historisch dann aufzuarbeiten und zu sehen, guck mal, sie haben gedacht, wir kriegen coole Länder, jetzt haben wir wieder Tempel oder so bekommen.
Wir werden so auseinandergenommen.
Dementsprechend, schreibt gerne in die Kommentare, was bisher so angekündigt wurde ist, was ihr euch am meisten freut an Dragonstorm und wie ihr zu Drachenstories in Fantasy steht. Würde mich auch interessieren. Dementsprechend, schreibt es in die Kommentare oder ins Discord. Und wir machen mal weiter mit einem großen Turnier, was in Europa stattfand, und zwar die Spotlight Series in Utrecht. Spotlight Series, wer es nicht kennt, das sind Grand Prix-ähnliche Turniere, offene Turniere, wo sich jeder einschreiben kann, um versuchen, eben einen Platz in die Pro Tour zu bekommen. Grand Prix hieß es jahrelang, dann wurde es abgeschafft, jetzt ist es wieder da als Spotlight Series. Und es ist von den großen Events, die wir in Europa bekommen, eins der wenigen, die wir dieses Jahr bekommen. Mhm. Spotlight Series Utrecht, die netten Nachbarn in den Niederlanden haben da was, ja, reingebracht. Mhm. Wir haben 1590 Mitspieler gehabt.
Krass, ey.
Was echt eine Menge ist. Modern ist das Format. Und ja, wie ist es denn ausgegangen? Haben wir neue Modern-Decks? Haben wir bestätigte Trauma, die wir schon besprochen hatten?
Wir haben, wie das so üblich ist, wenn wir in Utrecht oder, also in Utrecht, Entschuldigung, oder in der Nähe davon sind, tatsächlich in der Nähe von deutschen Grenzen sind, eine unglaublich starke deutsche Vertretung gehabt, tatsächlich. Ja. Unter anderem haben, wie war das damals? Wir sind Weltmeister, wir sind Papst, wir sind Utrecht Spotlight-Winner. Yes. Unter anderem das, auch Kolleginnen und Judge-Kolleginnen von mir, die gute Katha zum Beispiel, ist, glaube ich, Elfte geworden. Weiter aus Berlin. Mega crazy, also absolut crazy, wie die Teams rumgerannt sind. Die Jungs vom Kartenladen Hamburg sind irgendwie, ich glaube, 4 Leute Day 2 gekommen oder so. Also echt crazy, wirklich crazy, wie viele da auch waren einfach, die ich so kannte und gesehen habe. Und ja, Coverage war ganz gut. Ich habe an dem Sonntag nicht geguckt, weil ich einfach 6,5 Stunden selber Livestream gemacht habe und nicht die Erlaubnis hatte, es zu restreamen, also habe ich sortiert. Dementsprechend, habe ich das Finale rückwirkend geguckt. Mhm. Und gewonnen hat Schwarz-Weiß-Blink-Flicker. Das ist lustigerweise ein Deck, über das wir neulich noch gesprochen haben, wo es um Utrecht ging, wo ich gesagt habe, ich würde damit tatsächlich hinfahren. Mhm. Wo ich literally das predicted habe, so, ich würde damit hinfahren. Und ich glaube nicht, dass ich damit was reißen würde, aber ich würde damit hinfahren. Das hat tatsächlich gewonnen im Finale gegen Temur Breach. Und das war ja das andere problematische Deck, das wir über das wir geredet haben, über das sehr, sehr viel geredet wurde. Das muss man jetzt auch wirklich dabei sagen. Also von der Coverage-Team, es gab, glaube ich, kein Match, wo nicht irgendwo über Breach geredet wurde und dass die Breach gebannt werden muss und. Das war ein bisschen anstrengend. Aber an für sich ganz cool tatsächlich. Vor allem, weil irgendwann, als ich beim Nachgucken geguckt habe, und ich habe nicht gedacht, dass ich in 2025 meine Lieblingskarte mit Thalia, Guardian of Thraben, im Finale auf dem Tisch liegen sehe. Das habe ich. Yes. Also hättest du mich am Anfang des Jahres gefragt, so Blacky, welche Karte glaubst du denn, die im Finale in Modern auf dem Tisch liegt, hätte ich niemals Thalia gesagt.
Ja, das ist schon auf jeden Fall krass. Also Orzhov hat wieder ein starkes Deck in Modern, kann man auf jeden Fall sagen. Tatsächlich, wir hatten ja, als wir unseren kleinen Rückblick von Etherdrift gemacht haben auf die Meta, gab es ja Orzhov-Blink-Listen mit Catcher Mouse, The New Dawn und ohne. Hier haben wir jetzt tatsächlich eine Liste, die full-on quasi reingeht mit 4 Catcher Mouse, 4 Overlord of the Bellmark, aber auch 4 Felia, Exuberant Shepherd, der kleine Blinkhund, den wir da drin haben, 4 Solitude, 3 Emperor of Bones, 3 Flicker Wisp, 1 Dorothy Voidwalker und hat eben unter anderem im Sideboard eine einmalige Thalia Guardian of Thraben, die natürlich ziemlich gut ist gegen ein Timur Breach Deck, was halt eben mit Grinding Station und verschiedenen Moxen versucht halt einfach for free die ganze Zeit Sachen zu casten aus dem Friedhof mit Underworld Breach. Thalia macht das alles teuer, deswegen eine ganz gute Tech eben dagegen. Die Top 8 allgemein sah eben aus, wir haben auf Platz 1 eben Ors of Blink, auf Platz 2 Timur Breach, auf Platz 3 Amulet Titan ist immer vertreten. Auf 4 haben wir Hollow One, was ziemlich spannend ist. Auf 5 Eldrazi Ramp, auf 6 mal wieder Timur Breach, auf 7 haben wir Mono Green Broodscale, was, glaube ich, ein Mono Green Eldrazi Deck ist, oder?
Nee. Irgendwie nicht. Also irgendwie ja und irgendwie nicht. Es hat halt sowas wie Delighted Halfling drin. Und halt Basking Brute Scale, was halt einfach der Eldrazi Lizard ist, der halt immer 0-1er macht. Und man besucht einfach möglichst schnell dicke Walking Ballistas oder Emrakul the Promised Ends mit Flashwreckern zu machen. Und man hat halt Agatha's Soul Cauldron, was eine Combo ist mit dem Brute Scale. Und,
okay. Verstehe. Also so ein bisschen +1/+1 Geschichten auch mit drin. Ja, spannend. Und dann auf Top 8 haben wir eben Grixis Death Shadow.
Das habe ich auch. Shadow in 2025.
Aber man muss fairerweise sagen, wir haben ja beim letzten Mal in unserem letzten Video zu Modern oder generell zu Meta so ein bisschen predicted, dass Timur Breach ein bisschen zu stark sein könnte. Jetzt haben wir eine Top 8, wo es zweimal vertreten ist, was okay ist. Also, wie ja, siehst du das?
Zweimal da vertreten, auf dem 9. Platz ist es wieder, auf dem 14. Platz ist es wieder, auf dem 20. Platz, 21. Platz. Und so weiter und so fort. Natürlich sind 24. Platz, also in den Top 25 ist halt wesentlich öfter vertreten. Natürlich sind da auch so einzelne Sachen, es sind ein paar Eldrazi-Rams drin, irgendwie vier Eldrazi-Rams. Es sind halt auch irgendwie drei Murktide, also Dimir Murktide drin, drei Ors of Blinkdecks und so weiter und so fort. Aber Timur Breach macht halt viele Non-Games. Ich find's aktuell ganz geil, weil ich habe ja die ganze Zeit gesagt, Timur Breach ist zu strong. Und es ist einfach broken, das Deck, weil die Leute sich nicht drauf anpassen. Ja. Es gibt viele Karten, um die Breach herum spielen kann. Und es sind halt auch viele Sachen im Finale passiert. Game 2 lag Natalia und noch irgendwas. Und Breach ist einfach durchmarschiert. Also das war halt teilweise erschreckend, was da halt geht. Und am Ende des Tages ist das Deck halt immer noch super, super strong. Ich weiß gar nicht mehr, was der Meta-Share war. Das war halt gar nicht mal so wenig, tatsächlich. Ja. Weil die Möglichkeit, die halt da mit passiert ist, die da halt angemeldet wurde, was da alles gemacht werden, ist halt schon viel tatsächlich. Ja. Und ich meine, es wäre halt irgendwas um die 30% oder 40% gewesen. Und das ist halt crazy.
Das kann sein, ja. Das kann echt gut sein. Ich finde es halt. Es ist halt immer so spannend zu sehen, wie Modern sich dann doch irgendwie so atypisch verhält, weil natürlich du hast so viele Werkzeuge, die du irgendwie in deinem Werkzeugkasten-Sideboard hast, um verschiedene Metas halt auszuklamüsern. Und dann ist es halt vielleicht auch sowas wie eben halt so eine One-Off-Talia am Sideboard, um halt Breach-Decks irgendwie so ein bisschen unter Druck zu setzen. Und es ist halt einfach geil zu sehen, wie das halt dann doch irgendwie, sich dann doch verändert und wie dann halt doch das richtige Deck in dem richtigen Meta eben doch durchkommen kann. Und tatsächlich, ich suche gerade, also was mal wieder ein bisschen schade ist, ist halt auf Magic GG einen Bericht darüber zu sehen, was halt auch verschiedene Archetypen geht. Aber tatsächlich wird einfach nur auf SCG-Con, also Star City Games, verwiesen.
Ich habe den Meta-Breakdown für Tag 1.
Okay, ja.
Das ist tatsächlich anders, als ich gedacht habe. Tag 2 war ein bisschen stärker. Tag 1 sind 12,2% Timur Breach, 11,5% Ors of Blink, 10,8% Eldrazi Ramp, 8% Boros Energy und der Rest ist nur noch 5 und drunter.
Krass.
Also gerade Ors of Blink hat anscheinend einiges von Timur Breach geklaut an Meta-Anteilen. Eldrazi Ramp und Boros Energy und ja, das sind so die vier großen. Aber das Problem ist halt, man hat halt so viele Nom-Games, so viele Nombo. Also ich bin gespannt, was sie machen. Wir haben ja auch nächste Woche Montag, wenn ich mich nicht irre, haben wir auch Bannings.
Ja.
Es könnte natürlich auch sein, dass sie das angekündigt haben, sich jetzt Utrecht angucken und sagen, ja, no changes needed.
Das wäre auf jeden Fall spannend. Also ich weiß gar nicht, ja, was würde man da auch rausnehmen? Also wäre es wirklich halt dann Underworld Breach? Ich meine, es wäre genug Kram, das rauszunehmen. Ich glaube, bei dem Ors of Blink Deck, wenn du es halt runterbrichst, sind es eigentlich allesamt doch recht faire Karten. Also jetzt nichts, was zu broken ist. Also
ja, also der Overlord ist schon ziemlich strong. Also der macht schon richtig, richtig Power. Und wenn man jetzt zum Beispiel Day 2 anguckt, Day 2 sind halt 17,5% Timur Breach. Also ein Fünftel ungefähr Timur Breach-Spieler. Das heißt, wo es vorher 12,2 waren, sind 17,5 Day 2 gegangen, was halt eine extrem riesige Masse ist. Wenn ich zum Beispiel mir angucke, Dimir Mill waren 3% und 0,8 davon haben es Day 2 geschafft. Was immer noch eine erstaunliche Menge ist für Dimir Mill.
Ja.
Aber die meisten Decks sind halt runtergegangen in den Prozenten. Und die wenigen Decks, die halt hochgegangen sind in Prozenten, die halt meistens maximal so um 1% oder sonst was, aber Timur Breach halt um 4%, über 4%, über 5%, das ist halt crazy viel, das ist einfach zu viel.
Ja, auf jeden Fall. Aber ja, wie Ich bin ja gespannt, wie es halt auch dann damit weitergeht, weil ich könnte ja wirklich jetzt, also außer diese offensichtlichen Sachen wie halt eine Underworld Breach, was man halt sonst irgendwie rausnehmen würde, auch für andere Formate, wir hatten ja schon auch bei dem Meta-Überblick gesehen, dass halt im Standard wäre vielleicht laut Brian Kibler Monstrous Rage und Up the Beanstalk, zwei Uncommons, die momentan ziemlich stark sind. Also ich bin gespannt, was sie dieses Mal mit den BNR-Announcements machen. Aber ja, das war's soweit. Erstmal zur Spotlight Series in Utrecht. Wie fandet ihr das Event? Habt ihr verfolgt? Spielt ihr Modern? Wart ihr vielleicht vor Ort? Wie waren eure Erfahrungsberichte mit der aktuellen Meta? Schreibt uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und wir machen mal weiter mit drei weiteren Regeln, die du über Magic the Gathering wissen solltest. Ist so eine kleine quasi, ja, Weiterführung von dem, was wir letztens schon mal hatten, wo wir drei Regeln erklärt haben, die häufig falsch gemacht worden sind. Mm. Und da sind wir schon über ein paar Begriffe gestoßen, die wir heute ein bisschen aufklären wollen. Und das ist zum einen Priorität oder Priority, Up-Nup, also Active Player, Non-Active Player und der Stack. Und die drei Themen zusammengenommen, die sind ineinander verzahnt. Deswegen würde ich dir als Magic Judge einmal überlassen, quasi, wo du anfangen möchtest, was du zuerst erklären möchtest. Und am Ende sind wir hoffentlich alle etwas schlauer, was diese Begriffe angeht und können sie besser in unser Gameplay einbringen. Dementsprechend, wo sollen wir denn mal starten am besten?
Ich glaube tatsächlich, wenn wir jetzt nicht strikt irgendwie sagen Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, sondern alles so ein bisschen miteinander verweben, ist es, glaube ich, am einfachsten, uns am Stack abzuarbeiten.
Yes.
Entschuldigung. kleiner Wortwitz. wenn wir den Stack uns anschauen, der Begriff des Stacks kommt einfach von einer Regel, die es in Magic gibt. Die haben wir auch schon mal erklärt, dass es die zum Beispiel bei Lorcaner nicht gibt, was zu Problemen geführt hat, wenn Magic Judges Lorcaner judgen und so weiter und so fort.
Yes.
Und es ist so, dass der Stack eine Möglichkeit ist, wo Karteneffekte oder generelle Effekte oder auch Zauber auf einen imaginären Stapel gehen. Und es so ist, dass die Spieler responden können, also wieder agieren können. Das kennt man auch aus anderen Sachen. Es gibt zum Beispiel in Yu-Gi-Oh! Gibt's die Ketten. Mhm. Die gibt's zum Beispiel auch und so weiter und so fort. Das ist ein bekannteres System.
Genau.
Das bedeutet, wenn ich einen Zauber spiele, eine Fähigkeit aktiviere oder eine Fähigkeit ausgelöst wird, dann geht sie zuallererst mal erstmal auf den Stack.
Mhm.
Und bei diesem Stack ist es dann so, dass diese Fähigkeit dann da liegt und dann eben rumgefragt wird, wer möchte denn darauf reagieren?
Genau. Also es ist so ein bisschen so eine Erklärung, was passiert eigentlich, wenn wir irgendwas machen? Also wir haben ja auch zum Beispiel Counterspells, wir haben Instants, wir haben Sachen, die man Instant-Speed machen kann, die man so reinwerfen kann. Und um da einfach, am Anfang von Magic war das alles noch ein bisschen weirder. Da gab es halt sowas wie Instants, die du auch im gegnerischen Zustand hattest.
Interrupts.
Aber da gab es vor allen Dingen auch Sources. Interrupts, genau. Und Mana-Sources. Also all diese Begrifflichkeiten, die so ein bisschen versucht, das zu erklären, was wir aktuell haben mit dem Stack. Und so ist das in der 30-jährigen Geschichte von Magic halt organisch gewachsen zu dem Stack, was wir jetzt eben haben. Und kurz gesagt, mit Ausnahme von so ein paar Aktionen, geht irgendwie alles über den Stack, oder?
Es sind schon viele Aktionen. Also gerade so diese Base-Aktionen, die in den Turns passieren. Das heißt, beim Enttappen am Anfang des Zuges, da ist es nicht so, dass man sagt, darauf, dass du enttappst, zerstöre ich das Land oder so. Nein. Ja. Die Karten enttappen, das benutzt nicht den Stack. Das bedeutet, es passiert, ohne dass jemand darauf reagieren kann. Mhm. Genauso das Ziehen der Karte in der Drawstep.
Ja.
In der Main Phase die Saga-Trigger. Also, dass die im 1 nach oben gehen.
Genau.
Was dann für einen Effekt passiert, darauf kann man dann wieder reagieren, weil das ist ein Saga-Effekt. Aber dass der Saga einen Step nach vorne geht, darauf kann man nicht reagieren.
Genau, weil das ist eine Triggered Ability. Und wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, schaut in das Video von vor ein paar Wochen. Da haben wir über Triggered und Ability.
Ja, aber die kann man ja trotzdem reagieren. Triggered Abilities kannst du doch drauf reagieren.
Ja, yeah, genau. Aber quasi diese Unterscheidung von wegen, der Counter kommt drauf.
Counter drauflegen
und das löst dann die Fähigkeit aus, die dann Trigger ist.
Genau. So, jetzt habe ich deine Werbung kaputt gemacht. Tut mir leid.
Alles gut.
Ihr könnt trotzdem gerne reinschauen. Im Combat Phase, Attacker Declare, Blockers und Damage Assignment. Also ihr könnt dazwischen reagieren, aber nicht darauf, dass jemand sagt, ich greife mit meinem Goblin und mit meinem Elementarwesen an, dass man sagt, nachdem du mit dem Goblin angreifst, zerstöre ich das Elementarwesen. Mhm. Das geht nicht. Genauso Cleanup-Step, die Handkarte abwerfen, den Mana-Pool leer machen. Mhm. Damage generell. Früher ging Damage auf den Stack.
Ja.
Das ist heute zum Glück nicht mehr so. Das hat ganz viele Quatsch-Situationen hervorgerufen. Dementsprechend bin ich ganz happy, dass es nicht mehr funktioniert. Und genau. Das ist so das, was nicht auf den Stack geht, genau wie Mana-Abilities, das Kosten bezahlen für einen Zauber. Mhm. Zum Beispiel, wenn ihr einen Murktide spielt, also einen Murktide-Regen, der mit Karten aus dem Friedhof günstiger gemacht werden kann, weil er Delph hat. Und ihr nehmt ein paar Karten raus, dann kann der Gegner nicht sagen, darauf, dass du die Karten rausnehmen möchtest, exile ich deinen Grave. Das ist zu spät.
Genau, also alles, was mit Kostenzahlen zu tun hat, benutzt quasi nicht den Stack.
Replacement-Effekte auch nicht.
Genau. Aber sonst alles andere, was quasi zum Spielgewinn dazu kommt. Also ihr castet eine Kreatur, um die auf dem Battlefield zu kriegen. Ihr castet einen Spell, der auf irgendwas reagiert. Ihr aktiviert eine Fähigkeit und so weiter und so fort. All das beliefert den Stack. Und damit können wir eigentlich auch schon zum nächsten Punkt mit der Priorität gehen, denn warum ist denn der Stack überhaupt relevant? Warum müssen wir denn klären, wann was passiert?
Der Punkt beim Stack ist dann genau der Punkt, wenn es eben Zauber gibt, die sagen, okay, ich möchte meine Kreatur regenerieren, ich möchte den Zauber countern oder ähnliches. Oder eine Kreatur greift an, man möchte sie mit irgendeinem Pumpspell größer machen und der Gegner sagt, nee, in Reaktion darauf schocke ich deine Kreatur kaputt, damit du sie nicht größer machst. Was nämlich dann passiert ist, ich lege einen Zauber, eine Fähigkeit auf den Stack und dann wird ringsrum gefragt, okay, wer möchte denn noch darauf reagieren? Ich beginne damit, ich kann die Priorität halten, wenn ich möchte.
Mhm.
Ja, und kann dann den nächsten Zauber spielen, ohne dass jemand anders was drauflegen kann. Allerdings kann ich auch sagen, okay, ich gebe die Priorität ab. Dann kommt der Spieler, der vor mir dran ist, sozusagen, der wird einmal abgearbeitet. Und der kann dann reagieren mit einem Counterspell. Oder eben einem anderen Spell. Wenn er das nicht tut im 1 gegen 1, ist dieser Zauber resolved. Dann ist durch. Dann kann ich nicht noch sagen, du lässt den durch, dann mache ich noch das und das auf den Zauber. Sondern dann ist vorbei. Ja. Und das machen ganz viele, gerade Casual-Spieler, gerne falsch. Die sagen dann, du lässt den durch, dann mache ich noch das und das und das und das.
Mhm.
Oder was dazu auch führt, ist das, was im Commander so ein bisschen verschrien ist, dieses Bullying, wo man halt sagen kann, okay, ihr habt die Möglichkeit zu responden. Und wenn ich jetzt der erste Spieler bin, der responden darf und sage, ich counter den, dann sitzt du neben mir und lass dir ins Fäustchen und sagst, ich hätte den auch gecountert.
Mhm.
Aber dadurch, dass ich zuerst mit der Priorität dran bin, muss ich darauf reagieren. Weil wenn ich sage, von euch hat keiner Counterspell und ich counter ihn nicht, dann ist es vorbei.
Ja.
Also ist da diese altbekannte Sprache so, hat jemand von euch einen Counterspell? Mhm. Wenn man das nicht fragt, muss man zuerst reagieren. Man kann nicht sagen, ja, dann resolvt das, ihr habt keinen Counterspell, dann counter ich, wenn ich ein Zweiter an der Reihenfolge dran bin. Theoretisch, wenn man das ganz, ganz, ganz hart und strikt macht, wie das Magic Online oder so tut. Wir wissen alle, gerade im Commander, wie die wird, ich baue mir die Welt, wie mir gefällt, ist es halt was völlig anderes. Grundsätzlich ist aber so, gerade im 1 gegen 1 Format ist das sehr wichtig zu wissen.
Genau. Und auch sowas bei CDH. Also bei CDH-Turnieren, da ist es auch sehr, sehr relevant, wann welcher Spieler am Tisch sitzt und wie die Turnorder ist. Weil das hat dann wieder was mit der, ne, wer kommt wann dazu, Priorität zu passen. Und das ist im Endeffekt das, was im Spielen in Paper ganz häufig halt abgekürzt wird, zu einem Punkt, dass man es nochmal in Erinnerung rufen muss mit einem Video wie dem hier oder einem Podcast wie dem hier. Wo wir einfach nur mal kurz sagen müssen, hey, aus Regelsicht passiert das, also passiert nichts ohne den Stack und ohne bevor alle Spieler gesagt haben, alles klar, ich habe keine weiteren Aktionen. Und das ist halt eben was man sich halt eben bewusst sein muss, gerade wenn man competitive spielt, aber auch im Casual, so von wegen, wenn jetzt unklar ist in einem Commander-Table, wer countert was, kann halt jemand, ihr in dem Fall, der jetzt dieses Video geguckt hat oder die diesen Podcast gehört hat, eben sagen, Moment, bevor wir jetzt uns rumdiskutieren, wer jetzt diesen Spell countert, Als nächstes wärst du dran. Möchtest du was tun? Du möchtest nicht tun? Okay, dann bist du gepasst. Bis dann der Stack erneut bespielt wird, geht auch die Priorität nicht mehr rum. Das heißt, dann muss was anderes passieren und dann wird wieder einmal in Spielerreihenfolge gefragt, möchtest du was tun? Nein. Möchtest du was tun? Nein. Möchtest du was tun? Ja. Okay, dann passiert was Neues drauf und dann wird wieder gefragt, möchtest du was tun? Möchtest
dann
du was
wird
tun,
ab da wieder geschaut, genau.
Genau.
Wichtig dabei ist ganz einfach für die Leute, wir haben ja eine Menge Leute, es ist echt crazy, die von Yu-Gi-Oh! Nach Magic gekommen sind. Deswegen erwähne ich das nochmal ganz gerne. In Yu-Gi-Oh! Ist es so, dass man das sehr ähnlich macht mit ich responde, du respondest, ich responde, du respondest.
Mit dem Chainen.
Mit dem Chainen, genau. Da ist es aber so, dass wenn man den Chain einmal sagt, nö, Chain 5, Ende, hier ist Ende, dass sie dann direkt resolved, ohne dass man wieder eingreifen kann. Und jetzt wird der Stack nämlich kompliziert, weil bisher haben wir gesagt, okay, ihr könnt einfach Karten aufeinander spielen, der gerade will und gerade auch darf Karten oben drauf spielen. Das heißt, wenn ich eine Karte spiele, bin ich mal der Erste, der noch was oben drauf spielen darf. Ansonsten ist mein Gegner dran und darf was oben drauf spielen. Wenn jetzt dieser Stack aufgebaut ist und sagen, wir haben 5 Karten da drauf, die letzten beiden sind 2 Counterspells, die sich gegenseitig countern.
Ja.
Kann man den Stack zum Teil resolven lassen? Man kann eben nach jedem Resolven eines Spells oder einer Fähigkeit wird erneut Priorität abgefragt.
Ja.
Das heißt, man kann sagen, okay, ich lasse die ersten 2 Zauber resolven, aber dann mache ich das. Mhm. Und dann hat man trotzdem unten drunter noch den Wrath of God.
Genau. Also wenn man es zum Beispiel, wir können ja ein Beispiel machen von wegen, ihr habt einen Savannah Lion 2-1 weiße Kreatur. Ihr greift zum Beispiel an. Ihr habt einen Giant Growth auf der Hand, also ein einmaler grüner Spell, der eure Kreatur +3/+3 gibt. Der Gegner hat vielleicht einen Shock auf der Hand und überlegt sich jetzt, okay, wie kann ich das machen? Also wir haben erstmal eine angreifende Kreatur und man würde dann sagen, weil zum Beispiel auch Priorität wird auch gecheckt nach jeder Phase und nach jedem Step, den man durchgeht. Das heißt, ihr habt eure Angreifer deklariert. Es gibt keine Blocker, um es einfacher zu halten. Was passiert jetzt noch vor dem Damage-Step? Also bevor wir Schaden verrechnen, was passiert jetzt? Ihr werdet als erstes gefragt, also ihr als aktiver Spieler, möchtet ihr irgendwas tun? Und dann könntet ihr euch zum Beispiel entschließen, ich möchte jetzt mein Giant Growth draufcasten, damit ich mehr Schaden mache. Das heißt, Giant Growth ist auf dem Stack. Und euer Gegner hat Shock. Das heißt, er kann jetzt drauf reagieren mit dem Shock, Targeting den Savannah Lion. Was würde passieren?
Der Savannah-Löwe würde 2 Schaden bekommen.
Genau.
Und nach jeder Iteration des Stacks wird eben nachgeschaut, passiert etwas. Das nennt sich Turn-Based Actions. Das ist ein Thema für ein zukünftiges Video. Wenn es euch interessiert, könnt ihr gerne mal über Turn-Based Actions spielen.
Genau.
Weil das ist auch sehr, sehr spannend.
Ja.
Und generell ist es dann so, das heißt, die Sachen werden dann rausgenommen, die Karten werden dann automatisch zerstört, wenn Condition gemietet ist. Zum Beispiel, dass der Savannah-Löwe zerstört ist, weil er zu viel Schaden drauf hat.
Genau, Toughness ist 1, Shock macht 2 Schaden. Das heißt, er hat 2 Schaden drauf. Das heißt, Step in Action. Der Löwe ist tot.
Genau, Löwe ist tot und die haben dann immer noch diesen Giant Growth auf dem Stack.
Genau.
Und nachdem der Shock resolved ist, könnte man jetzt noch hingehen und könnte, während dieser Giant Growth auf dem Stack ist, was anderes draufspielen. Mhm. Also der Giant Growth würde Fizzeln, den Begriff des Fizzelns gibt es halt nicht. Das ist ein Begriff, den werdet ihr ganz oft in Magic Terms hören, dass Leute den benutzen. Aber es gibt das Fizzeln eigentlich nicht. Fizzeln sagt halt, dass der Zauber kein Target mehr hat und dementsprechend nicht resolven kann. Würde hierbei auch so passieren, keine Frage. Aber man könnte jetzt noch obendrauf stocken, wenn man unbedingt möchte.
Genau.
Und das ist halt was, da könnte man noch einen Counterspell hinterherwerfen, dann habe ich einen Shock und einen Counterspell, damit ich ganz sicher, dass die Kreatur tot ist. Und das ist halt dieses Interessante dabei. Das heißt, der Stack wird nach oben hin aufgearbeitet. Das heißt, man sagt, okay, ich mach das, du machst das, ich mach das, du machst das. Mhm. Und dann wird das von hinten nach vorne aufgearbeitet. Aber ich kann zwischen jedem dieser Steps kann ich tatsächlich eingreifen und kann was Neues machen. Und das finde ich halt sehr spannend.
Genau, und das ist halt im Endeffekt das Spiel von Magic. Alles, was halt Instant Speed passiert, das so kann man das sich halt eben erklären. Es gibt diesen hypothetischen Stapel, alle Effekte, oder mit Ausnahmen natürlich, aber nahezu alle Effekte, die irgendwie spielrelevant sind, gehen auf den Stapel. Triggered Abilities, Activated Abilities gehen auf den Stapel. Und dann kann halt eben drauf reagiert werden. Und Stacks können sehr kompliziert werden. Also wieder das Beispiel, wir sind vor dem Damage-Step mit dem Savannah-Line. Der Gegner macht, also sagen wir mal, wir würden sagen, wir planen jetzt erstmal nicht, unser Giant Growth einzunehmen. Unser Gegner spielt dann quasi einen Shock. Shock ist auf dem Stack und wir spielen dann unser Giant Growth, was genau den umgekehrten Effekt hat zu dem Beispiel eben. Das heißt, diesmal wird der Giant Growth, weil er zuletzt reinkam, zuerst resolven und unser Savannah Line ist jetzt eine 5-4. Shock resolved, macht 2 Schaden, State-based Actions werden gecheckt, Hund hat 4 Toughness, hat 2 Schaden bekommen, das ist nicht 0 oder minus 1, das heißt, der Löwe lebt und macht halt eben 5 Schaden. Und so können quasi dieselben Spells in einem anderen Timing andere Results oder andere Ergebnisse hervorbringen. Und das macht eben Magic so kompliziert, aber auch so spaßig, ja, weil Timing unfassbar wichtig ist.
Genau. Und dann kommen wir zu dem nächsten Begriff.
Genau.
Was passiert denn, wenn Dinge gleichzeitig passieren? Und es gibt in Magic praktisch kein gleichzeitig.
Genau.
Das heißt, wenn man jetzt sagt, hey, jeder Spieler bringt eine Kreatur aus der Hand ins Spiel. Wir beide bringen eine Kreatur rein und beide von unseren Kreaturen haben eine Ability, die triggert, wenn sie ins Spielfeld kommt. Mhm. So, jetzt muss natürlich jeder fragen, okay, wie sieht denn jetzt dieser Stack aus? Es sind Fähigkeiten, die triggern, das heißt, sie kommen auf den Stack. Wie kommen sie auf den Stack? Und da gibt's eben diese AP-NAP, also Abnap-Regelung. Das bedeutet, der Active Player, der Spieler, dessen Zug es gerade ist, wenn ich den Zauber zum Beispiel gespielt habe, Show and Tell, beide bringen eine Kreatur ins Spiel, wir bringen beide eine Kreatur ins Spiel, beide haben einen ETB, ist es mein Zug. Das bedeutet, meine Fähigkeit kommt zuerst auf den Stack und dann kommt deine Fähigkeit auf den Stack. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass deine Fähigkeit zuerst resolved und dann meine Fähigkeit resolved. Und das kann ich nicht irgendwie einschalten. Wenn ich aber zum Beispiel mehrere Kreaturen bei mir gleichzeitig ins Spiel bringe, die alle einen ETB haben, also ein Enter the Battlefield Effect, Ability, kann ich mir aussuchen, in welcher Reihenfolge ich die Sachen lege, wenn sie in derselben Instanz passieren.
Ja.
Und dieser Unterschied zwischen, ich kann mir selber aussuchen, was bei mir passiert, aber meine Sachen werden immer vor deinen Sachen triggern, ist auch was, was so viele Commander-Spieler schon mal erlebt haben, die so ein Living End oder ein Living Death oder sowas gezockt haben, wo ein ganzes Board wiederhergestellt wird. Das ist insane, weil auch das ist es so, der Nicht-Active Player, also NAP, ist es halt so, dass der auch in Player Turn Order durchgesetzt wird. Das bedeutet, meine Fähigkeiten gehen zuerst auf den Stack, dann zum Beispiel deine und dann die von unserem Mitspieler.
Ja.
Und die resolven dann zuerst, dann deine, dann meine. Das kann sehr riesige Stacks ergeben.
Genau. Im Endeffekt, was halt Abnap eben klärt, ist, wenn Dinge gleichzeitig passieren, was passiert zuerst? Und das ist halt immer der Active Player und dann der Non-Active Player. Woran bestimmt man, wer Active Player und Non-Active Player ist? Das ist meistens, wessen Zug es gerade ist. Und ne, wer quasi, wessen Main Phase es eigentlich gerade ist oder welcher Combat Step quasi ist. Und es kann da zu lustigen Momenten führen, wie ich hatte letztens ein Video gesehen von Rhystic Study, der hat quasi so Kurzgeschichten zu 50 Karten gemacht. Und es gibt die fabelhafte Karte Chancellor of the Dross. Ein optimales Deck, wenn es keine Magic-Regeln gäbe zum Deckbau, bestand aus 60 Chancellor of the Dross und das Spiel wäre zu Ende, bevor der Gegner überhaupt dran wäre. Ja. Mit Ausnahme, wenn er auch das Chancellor of the Dross Deck spielen würde, denn Chancellor of the Dross hat den Text You may reveal this card from your opening hand. If you do, at the beginning of your first upkeep, each player loses 3 life and you gain life equal to the life lost this way.
Was 21 Schaden wäre.
Genau, was 21 Schaden wären mit 7 Chancellor of the Dross auf der Hand. Und wenn er auch das Deck spielen würde, dann würde quasi Abnap-mäßig gecheckt, wessen Zug ist es gerade und diese Fähigkeiten resolven dann zuerst. Das heißt, wenn ihr
aktiver Spieler seid, würde immer den Gegner anfangen lassen.
Genau, genau. Und das ist halt eben das Ding, was halt eben so spannend ist mit solchen Abnap-Geschichten.
Wichtig dabei auch bei gerade was Abnap-Geschichten angeht, ist auch der Punkt. Was da auch reinspielt, sind zum Beispiel, wenn eine Fähigkeit sagt, jeder Spieler opfert eine Kreatur.
Ja.
Die Auswahl der Kreaturen wird auch in Abnap-Reihenfolge gemacht. Das bedeutet, ich als Spieler, der gerade aktiv ist, der gerade das Schwert, ich muss zuerst meine Kreatur auswählen und alle anderen haben daraus einen Vorteil, ein Resolve-Ding.
Ja.
Unterschied ist zum Beispiel bei der Karte Show and Tell, wo gesagt wird, jeder Spieler bringt eine Kreatur aus der Hand ins Spiel. Da ist das Wählen nicht, also theoretisch auch in Abnap, aber es ist ja verdeckt. Dementsprechend ist es nicht schlimm, wenn man es nicht macht. Aber wenn zum Beispiel jeder Spieler opfert eine Kreatur an einem Commander-Tisch gespielt wird, kann ich, wenn ich der Letzte bin, der dran bin, ganz hart lunzen, was die anderen für eine Kreatur gewählt haben, zum Opfern. Und das ist halt spannend tatsächlich.
Ja, definitiv. Und das sind halt auch so Regeln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass als Richard Garfield Magic the Gathering erfunden hat, dass sein erster Gedanke war, okay, wir brauchen Stack, wir brauchen Abnapp und wir brauchen Priorität. Sondern das sind so Sachen, die haben sich dann ergeben, um in Regeln quasi zu erklären, was da passiert. Und das sind halt Fragen, die halt kommen, wie, hey, wir müssen alle eine Karte abwerfen, so wie Liliana of the Veil oder so. Wer macht das denn technisch gesehen zuerst? Und wann, wenn das zum Beispiel was abwerfen, wenn das irgendwie Madness oder so triggern würde, bei beiden Spielern, bei wem passiert es denn zuerst? Und das sind halt eben diese Fragen, die halt Abnapp beantwortet, Active Player, Non-Active Player. Und weil wir auch häufig über Commander reden, es ist ja so, dass es dann quasi ein Active Player gibt und drei Non-Active Player, richtig?
Ja, und die werden dann halt in Turn Order umgesetzt.
Genau, und Turn Order ist dann quasi vom Startspieler aus linksrum.
Ich glaube ja.
Okay.
Einfach, ja. Ich hab ewig kein Commander gespielt.
Kein Problem.
Player ist nicht meins.
Ich habe auch von dir und von vielen anderen Judges schon gehört, dass Commander Rulings gerade in Bezug auf Stack, Priority und Abnapp schon mal kompliziert werden kann.
Das ist juckt halt auch keinen von den Commander-Spielern.
Ja, das kommt halt auch dazu.
Es geht ja einfach, die Leute wollen Bock und Spaß haben. Ja. Und wenn da jemand was rausknallt, dann bin ich der Erste, aber Counterspell. Und die drei vor mir denken sich, oh, ich habe einen Counterspell gespart, aber ist mir egal. Hauptsache, ich hab gecountert.
Genau, und, genau.
Also das ist so ein bisschen, immer so ein bisschen abhängig davon. Aber deswegen, Stack ist viel, viel wichtiger, dass man zum Beispiel sagt, hey, was resolved jetzt hier wie und welche Kreatur kommt wie rein und wann musst ihr wieder eine Kreatur opfern, die aber immer noch einen Effekt hat, die auf dem Stack liegt und so weiter und so fort. Das ist viel, viel, viel wichtiger. Mhm. Timing und Priority, beziehungsweise gerade auch Abnapp, ist für Leute sehr wichtig, die im 1 gegen 1 spielen, aber weniger für Casual Commander-Spieler.
Genau, und um es nochmal kurz zusammenzufassen am Ende dieses Segments, der Stack beschreibt Fähigkeiten, also anders gesagt, es gibt Aktionen in Magic, die meisten relevanten Aktionen, die eben über den Stack gehen und dabei wird bei jedem Effekt, bevor der resolved, einmal gecheckt nach der Priorität, von wegen, möchte ich was machen, möchtest du was machen? Weil erst wenn beide sagen nein, dann passiert dieser Effekt. Das geht von Kreaturen zu Spells zu Abilities, Triggered Abilities und Activated Abilities. Alle nutzen den Stack. Priorität ist eben dieses Nachfragen. Und wenn man einmal zu einer Karte Priorität gepasst hat, also eine Priority Pass, man sagt, okay, ich von meiner Seite aus nichts mehr, dann hat man auch keine weitere Chance einzugreifen, es sei denn, der Stack wird nochmal verändert. Eine neue Karte kommt drauf oder irgendein Effekt passiert. Abnapp ist in dem Case, den wir eben beschrieben haben, wo Sachen gleichzeitig passieren, dass regelkonformmäßig Dinge beim aktiven Spieler zuerst passieren und dann beim Non-Active Player im Commander in Zugreihenfolge. Das heißt, Boardwipe, das heißt, wir haben ganz viele Death Trigger, die vom Active Player resolven zuerst oder gehen zuerst auf den Stack und dann von den Non-Active Playern.
Genau.
Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Was hast du eben noch vorgeschlagen für eine zukünftige Folge?
State-Based Effects.
Genau, State-Based Effects. Ich habe schon, also Tarmogoyf wird auf jeden Fall in dieser Folge wahrscheinlich vorkommen mit Tarmogoyf, Lightning Bolt, wenn auch keine Instant im Friedhof ist.
Genau.
Ein super Use Case für State-Based Effects. Aber wenn ihr.
Beziehungsweise Turn-Based Action gibt's auch noch.
Ja. Also wir haben noch ein paar obskure Regeln, die ihr wissen solltet für Magic im Petto. Also wenn ihr noch weiterhin Interesse habt an diesen Regel-Erklärvideos oder Podcasts, dann schreibt uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und auch gerne mit Vorschlägen, wenn ihr sagt, hey, diese Interaktion oder so, die habe ich noch nicht so ganz verstanden. Vielleicht können wir da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
Und auch wenn ein Fehler uns passiert, wie beim letzten Mal, uns ein kleiner Fehler unterlaufen ist, einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Wir pinnen das dann an und dann sehen das alle tatsächlich. Deswegen,
Wir versuchen immer unser Bestes, das so klar wie möglich zu erklären.
Ja, ja. Aber wir sind, da muss man auch ehrlich sagen, teilweise, also wenn wir das machen, dann machen wir das, dann kriegen wir so 20 Minuten vor Aufnahme oder 10 Minuten vor Aufnahme, so, über welche Regeln reden wir denn jetzt? Und dann muss ich das teilweise auch selber nochmal nachlesen raus und denke, warte, da habe ich schon lange nicht mehr drüber nachgedacht.
Genau, dementsprechend verzeiht uns bei kleinen Fehlern, checkt die Kommentare, falls ihr da das Gefühl habt, das kann nicht ganz richtig sein, dann kann es gut sein. Aber wie gesagt, das erstmal davon und schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und apropos Discord, ich würde sagen, wir haben noch ein paar Minuten Zeit für Ask Us Anything. Marc, wo finden die Leute denn ihr den Weg ihrer Frage in den Podcast, dass wir das beantworten können?
Also, ihr macht einen Briefumschlag mit 10.000, nein, ihr könnt unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes nachgucken. Dort ist ein Link zu unserem Discord. Wenn ihr noch nicht auf dem Discord seid, werden die Bots, die wir haben, euch durch den kompletten Discord führen. Dort werdet ihr unter anderem auch im Bereich Ask Us Anything vorbeigeführt. Dort seht ihr ganz viele Fragen, die ihr uns stellen könnt. Wenn es wichtige Fragen sind, geht in Frag die Community und nicht in Ask Us Anything. Wir brauchen manchmal ein bisschen, um Fragen zu beantworten. Wir haben einen ganz, ganz riesen Backlog. Vielen Dank an dieser Stelle dafür. Da müssen wir echt mal mehr hinterherkommen, weil es immer mehr Fragen reinkommen, wenn wir da nicht mehr hinterherkommen. Genau, da kommt ihr an diese Frage. Und wenn ihr schon im Discord seid, oben im Bereich von Radio Offnica findet ihr auch eben Ask Us Anything.
Yes. Und da schaue ich doch mal. Eine Frage von Mikoto Kato. Hat Magic the Gathering ein Pay-to-Win-Problem? Ein heiß diskutiertes, da könnten wir fast eine Stunde, glaube ich, wahrscheinlich drüber reden, über Pay-to-Win. Ist Magic the Gathering Pay-to-Win? Aber hast du gerade eine Meinung dazu, wo du sagst, okay, ist es Pay-to-Win, ist es nicht Pay-to-Win?
Meine Meinung ist, es ist nicht Pay-to-Win. Wenn ihr auf Competitive-Niveau spielt, hat man gesehen, Timo Breach, $1,800-Deck, verliert im Finale gegen ein $800-Deck in Modern. $800 sind eine Menge Geld, keine Frage.
Ja.
Im Commander kann man sich einfach darauf einigen, dass man bestimmte Sachen nicht macht. Es gibt ja auch Budget-Commander-Listen. Es gibt Leute, die sagen, hey, ich möchte nur für 20 Euro eine Commander-Deckliste bauen. Oder dass man sich halt anpasst mit coolen, auch sehr günstigen Karten. Ich glaube nicht, dass es Pay-to-Win ist. Für mich ist Magic ein Pay-to-Play-Prinzip. Und das kann man mit Proxys zum Beispiel sehr gut umgehen. Ja. Oder zumindest anpassen, dass man sagen muss, hey, wenn du keine Kohle dafür hast, ich will aber mit dir Magic spielen, dann proxy dir die Karten einfach. Grundsätzlich ist es für mich kein Pay-to-Win, es sei denn, ich begebe mich auf Competitive-Niveau. Und dann würde ich auch sagen, ist Formel 1 Pay-to-Win, weil ich mit meinem Trabi nicht mitfahren darf. Es ist halt
ja, so. Ja, es stimmt. Es ist halt, es ist mehr Pay-to-Participate.
Genau.
Es ist so, damit du Modern
in Turnieren.
Genau, in Turnieren auf jeden Fall. Also wenn wir jetzt, ne, wir haben eben über Utrecht gesprochen, über die Spotlight Series. Wenn man da teilnehmen möchte, dann ist ein Modern Deck Pflicht. Und da kann man nachvollziehen und daher kommt ja auch so ein bisschen.
Wenn man auch was reißen will.
Genau. Aber daher kommt ja auch so ein bisschen dieses Gefühl von, hey, ich habe jetzt hier mein Budget 100 Euro Modern Deck, werde aber zerstört von Decks, die 4 Ketramos und 8 Moxen spielen. Das kann ich mir ja gar nicht leisten. Das muss ja Pay-to-Win sein. Und das ist ein Fehlschluss,
ja.
Der nicht weniger frustrierend ist. Ich kann es voll und ganz nachvollziehen. Magic kann extrem teuer sein. Und das ist halt das, was wir ganz klar sagen, warum du auch sagst, so, ne, Proxys sind halt in Commander eine sehr gute Sache. Je nachdem, wo man zum Beispiel auch sowas wie Legacy oder Vintage in Paper spielen will.
Auch zum Beispiel.
Proxys halt auch gern gesehen. Wo es halt auch Regelungen gibt, ne, wie die sein müssen, damit man sie auch gut lesen kann und so. Aber das ist halt immer sowas, was halt lokal abhängt. Ist halt echt ein Problem, meiner Meinung nach. Gerade der Preis von Magic wird ja auch in Zukunft nochmal mit Final Fantasy
mit
und
Lizenzen,
mit Lizenzen noch ein bisschen höher, aber auf eine andere Art und Weise.
Ja.
Dann ist es halt pay to participate für einen Draft für, keine Ahnung, 40, 50 Euro oder so, wie teuer auch Final Fantasy sein soll. Vielleicht noch ein Problem, was wir in Zukunft häufiger haben müssen. Aber ich würde trotzdem dabei bleiben, es ist nicht pay to win. Es ist pay to participate, was ebenso problematisch sein kann.
Ja.
Dann die nächste Frage von Jan Tenner, der fragt, spielt ihr Tabletops wie Warhammer 40k oder andere Systeme? Hast du eine Vergangenheit mit Warhammer? Spielst du Warhammer?
Yes,
oder
ich habe eine Vergangenheit mit Warhammer. Und zwar, als sie Kill Team aufgesetzt haben, 2019, glaube ich. Ein Skirmisher war das für mich sehr geil, weil ich konnte mir ein Kill Team einfach kaufen auf eBay für ein 20 und konnte mitspielen. Es hat mega viel Spaß gemacht. Mein bester Kumpel hatte dann auch noch mitgespielt und hat dann zum Beispiel Tyranniden mitgespielt. Ich hatte Harlequins genommen und die waren halt immer grau, weil ich kann nicht basteln, ich kann nicht malen, ich kann nur zocken. Deswegen ist das Hobby für mich nichts. Aber ich musste mich natürlich auch damit beschäftigen, als ich im Local Game Store gearbeitet habe.
Ja, klar.
Musste ich mich natürlich auch damit beschäftigen. Dementsprechend Killteam habe ich gespielt, habe ich sehr, sehr cool gemocht. Habe ich immer noch die ganzen Figuren, ich muss die mal verkaufen, die ganzen Figuren zu Hause. Aber mehr als ein Killteam ist es bei, wenn es um diese Strategy-Tabletop-Games geht, nie gewesen.
Ja, ich muss sagen, ich hatte immer eine Faszination für Warhammer und Tabletop-Games, weil ich das so geil finde, quasi sowas wie Command & Conquer oder Warcraft 3 in physisch nachzustellen mit einzelnen Einheiten, die alle Werte haben, wo das so kompliziert ist, dass du zu deinen Figuren ein Buch kaufen musst, damit du alle Werte hast. Fand ich immer super faszinierend, aber es hat mich nie so abgeholt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt gehe ich da wirklich rein, weil die Onboarding-Kosten, da reinzukommen, sind halt schon so hoch und du hast halt
außer Killteam.
Außer Killteam, ja genau. Das muss man dazu sagen, diese Skirmisher, da habe ich auch schon mal einen Blick drauf geworfen, aber im Endeffekt ist das für mich so recht ähnlich zueinander. Lustigerweise, weil du meintest, dass du nicht gerne bastelst und nicht gerne malst. Bei mir ist es genau umgekehrt. Ich mache dieses Basteln und Malen fast schon am liebsten und ich habe mir manche Sets von Warhammer. Genau. Das habe ich halt, ich habe mir ein paar Sets von Warhammer gekauft, nur um die zu basteln und anzumalen und in mein Regal zu stellen. Weil ich es halt einfach so cool fand, auch diesen Stil. Und du hast ja selbst bei, ich hatte, glaube ich, Chaos-Krieger aus Warhammer Fantasy oder so.
Ja.
Und da hast du ja selbst noch übrige Teile mit Schwertarm oder Axtarm. Und du kannst ja so ein bisschen variieren. Und das fand ich irgendwie immer ganz nett, dass du so ein bisschen individualisieren kannst. Aber für mehr hat's bei mir noch nicht gereicht. Ich habe, glaube ich, immer noch unaufgebaute Sets im Schrank. Was, glaube ich, ein Problem ist, was auch viele Tabletop-Spieler eigentlich konstant haben. Aber sehr, sehr spannendes Thema. Irgendwann würde ich es vielleicht nochmal ausprobieren, vielleicht irgendwann, wenn man Geld und Platz im Überfluss hat. Die nächste Frage von Dennis, der fragt, Magic, Flesh and Blood, Lorcana. Es gibt so viele tolle TCGs, die ich persönlich aktuell parallel spiele und sammle. Wie sieht es bei euch aus? Spielt ihr mehrere TCG oder priorisiert ihr nur Magic und warum? Wie sieht es denn bei dir aus? Was spielst du denn so aktiv oder was du wirklich sagen würdest, das verfolge ich aktiv?
Lorcana und Magic aktuell tatsächlich. Ich habe mehrere kleine Sachen, wie zum Beispiel auch Neverrift oder tatsächlich Rune, was so in Deutschland produzierte TCGs sind, die ich teilweise, also Rune zum Beispiel ist jetzt gerade in der Produktionsphase, glaube ich, in so einer Dingphase, da habe ich zugeschickt bekommen. Sowas spiele ich halt noch nebenbei, genau wie Flesh and Blood manchmal oder Pokémon manchmal. Yu-Gi-Oh! Habe ich jetzt auch neulich noch mal ein, zwei Runden gespielt. Das spiele ich so nebenbei. Das ist alles so, die Leute, die selber ein TCG erfinden oder halt diese anderen TCGs, die nicht Lorcana und Magic sind, das spiele ich so einmal alles halbe Jahr, alle drei, vier Jahre im Vergleich zu Magic oder Lorcana, wo ich das halt schon wesentlich mehr spiele.
Ja, bei mir ist es, muss ich einfach sagen, es ist hauptsächlich Magic. Und wenn es nicht Pioneer Magic ist, dann ist es Commander Magic. Und wenn es das nicht ist, dann ist es wahrscheinlich gerade Pre-Release oder ein Draft. Also es ist wirklich bei mir sehr krass im Vordergrund Magic. Es gibt hier und da mal so Sachen wie, ich war jetzt letztes Wochenende auf dem Lorcana, nicht Pre-Release, da ist das neue Set schon rausgekommen, aber auf dem Sealed Event, cool. Local Game Store, wo ich mich dann, ich bin ja befreundet mit so ein paar Competitive Lorcana-Spielern und da bin ich schon mal ganz gerne dabei und lass mich knallhart abziehen von denen. Aber das ist halt schon was, wo ich immer wieder, ich gucke immer wieder auf Lorcana und denke mir so, wenn es so ein Casual Constructed Format gäbe, wie so ein Commander-Deck, wo du dir einmal ein Deck baust und es bleibt spielbar für längere Zeit und du musst halt nicht diese Upkeep-Kosten haben von neues Set kam raus, wie ist die Meta, wie hat sich das verschoben, wo du quasi jede Woche dein Deck umbauen kannst, dann würde ich wahrscheinlich auch mehr Spiele inkludieren. Aber dadurch, dass gerade die neuen TCGs, auch Lorcana, halt noch in so einer Findungsphase sind, wo es eigentlich, wenn du Lorcana spielst, spielst du eben Lorcana, das Hauptformat. Das ist halt hauptsächlich competitive. Und da bin ich halt so ein bisschen außen vor, mich da irgendwie reinzuarbeiten. Plus, manche Karten sind teuer. Also dieser neue Tamatoa aus dem Lorcana-Set, irgendwie 60 Euro eine Karte. Ja, also das ist schon
crazy, vor allem für Lorcana. Also das ist halt einfach der Punkt. Das ist richtig, ein paar Karten sind echt teuer. Aber man kann auch mit wenig Erfahrung und wenig Spiele auch am Competitive teilnehmen.
Ja,
der hat sich auch nicht viel geändert jetzt mit dem Set. Und es funktioniert immer noch ganz gut.
Ja.
Aber es ist halt, wie wir gerade eben schon gesagt haben, mit dem Pay to Participate. Natürlich weiß ich, wenn ich mit meinem Set 5 Deck antrete in einem Tournament, was Set 7 hat, werde ich nicht toppen. Ich werde das nicht komplett wegreißen, sondern ich habe einfach meinen Spaß in meinen Karten werde halt auch bei vielem einfach überrannt. gerade mit den neuen Decks, die sind halt insane gut. Und das kann man sehr, sehr gleichziehen mit Magic, was das angeht. Und da würde ich auch sagen, bin ich halt eher so dieser, ich spiele halt meinen Kram und wenn es zu teuer ist, dann kaufe ich es nicht. Und wenn es günstig ist, dann dann spiele ich es halt. Ja. Und ich muss nicht damit toppen. Genau. Also das, so krass ist es dann doch noch nicht.
Und nur um andere TCGs auch noch erwähnt zu haben, ich habe ein paar Flesh and Blood Blitz Decks über die Zeit so ein bisschen gesammelt. Ein paar wurden mir von einem Flesh and Blood Spieler mal so geschenkt, die er halt einfach nicht mehr braucht. Ein paar habe ich mir auch selber gekauft, weil ich das Prinzip finde ich immer noch ziemlich geil von Flesh and Blood. Aber da auch ähnliches Prinzip. So, ich habe das Gefühl, damit ich es vollends ausschöpfen kann, muss ich so komplett reingehen in die Materie. Und dafür habe ich leider zu wenig Zeit. Aber ich habe es gerne im Spielregal und habe so wie ein Brettspiel eben dabei. Und ähnlich bei Pokémon. Ich habe diese Let's Go Evoli und Let's Go Pikachu Starterdecks zusammen in der Battlebox. Top, reicht mir.
Hast du nicht auch diese Speedwell Yu-Gi-Oh! Sachen?
Nee, aber zu Yu-Gi-Oh! Habe ich mir quasi nostalgische Decks nachgebaut, die so ein bisschen genau, so die Meta aus meiner Jugend damals als Yu-Gi-Oh! Noch
gut war. Ja, super. Wisst ihr noch, als wir normal gesummoned haben?
Wisst ihr noch? Als Lajin das krasseste Turn-One-Play war, was du haben konntest. Genau, diese alte Zeit, da habe ich mir ein paar Decks aus Karten, die ich halt noch hatte, irgendwie zusammengebaut. Und das ist halt ähnlich. Ich hab gerne TCGs als Brettspiele so im Regal, die da auch verharren und nicht alt werden, und das finde ich gut.
Ich muss dir mal Neverith zuschicken, das mal testen.
Vielleicht auch das
ist genau dasselbe, ist auch so eine Brettspielbox und das ist auch großartig.
Ja, sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Aber das soweit alle Fragen, die wir heute besprechen werden. Wenn ihr fragt.
Sicher, sicher.
Wir können auch noch eine.
Komm,
okay, wir nehmen noch eine rein. sagen wir mal, genau, hier von Medianmann bzw. Christian, der fragt, wie mögt ihr eure Äpfel?
Tatsächlich. in der Mitte rausgestanzt.
Ah, wow.
Und dann einmal halbiert. Also ich stanze die in der Mitte raus, halbier die einmal um die letzten Reste und dann habe ich zwei halbe Äpfel, die ich dann futter tatsächlich.
Ja, verstehe.
Aber ich kann das nicht, ich kann das nicht so abnagen oder so. Das kann ich nicht, weil wenn ich mit den Zähnen, ich habe teilweise sehr große Lücken, wenn ich da irgendwie dazwischen komme, dann tut das teilweise weh. Deswegen immer erst Mitte rausstanzen und dann in der Mitte halbieren, um die letzten harten Kernreste rauszutun.
Verstehe. Ich bin, also entweder nehme ich mir einfach ein und ne, nag den so ab, wie du es gerade eben beschrieben hast. Oder wenn ich mich fancy fühle, dann schneide ich den quasi am Stamm entlang erstmal so eine Seite ab, dann drehe ich den so um 90 Grad, schneide wieder eine Seite ab, sodass die Seiten quasi immer kleiner werden. Und die größten teile ich dann nochmal in so Scheiben ein, sodass man halt so, wie so eine Pizza geviertelt, nur halt in Apfelscheiben sozusagen.
Von oben rundherum um den Stunk rumschneidest.
Genau, sodass man den Stunk ist nachher bei mir so ein Viereckklotz sozusagen. Ah, und den kann ich ja wegwerfen und dann habe ich so meinen Apfel, den ich irgendwie im Büro nebenbei snacken kann. Tatsächlich, ich bin gerade überlegen, ob es noch irgendwelche Kochäpfel oder Kochversionen von Äpfeln irgendwie gibt. Ich habe früher immer ganz gerne mal so Apfelkuchen gegessen, also wo du diese Scheiben so schichtest, so ein bisschen wie so ein Pflaumenkuchen oder sowas.
Mich, ja.
Aber jetzt auch nicht, wo ich irgendwie sage, ich gehe out of my way, um das zu genießen, so ein Apfelkuchen.
Ja. Ja.
Aber ja, sehr, sehr spannende Frage auf jeden Fall. Jetzt aber soweit die Fragen für diese Woche. Wenn ihr Fragen habt an uns, dann kommt gerne ins Discord und schreibt uns da ins Ask Us Anything Thread rein. Und wir kommen dann hoffentlich zeitnah, vielleicht ein bisschen später, dazu, die zu beantworten. Wenn wir uns supporten wollt, dann könnt ihr gerne vorbeischauen bei YouTube, also einmal Gamery in meinem Fall, einmal MTG Blackset in deinem Fall, wo du jetzt auch in letzter Zeit mehr gestreamt hast. War es jetzt so eine spontane Aktion oder planst du es noch mehr?
Oh, ich habe sehr viel Zeit mehr bekommen jetzt in letzter Zeit, privater Zeit, und die möchte ich einfach, glaube ich, in Stream reinmachen. Ich werde, wenn wir dieses Video haben, gestreamt haben am Mittwoch und vielleicht für die Leute, die den Podcast an demselben Tag hören, am Freitagabend noch streamen. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, vielleicht auch Sonntagabend streamen.
Okay. Also,
es ist relativ viel, dass ich aktuell am Stream bin, sowohl auf Twitch wie als auch auf YouTube.
Genau, dementsprechend schaut da gerne mal vorbei, sagt Hi im Chat. Und wenn ihr uns dann weiterhin supporten wollt auf Social Media, dann haben wir da Instagram und verschiedene andere Plattformen in Linktrees zusammengefasst für euch. Schaut da gerne vorbei und folgt uns da auch gerne. Ebenso nochmal vielen Dank an Holy und den Support, den sie uns hier Woche für Woche geben, mit ihren fabelhaften Getränken, die ihr finden könnt bei weareholy.com/radioravnica. Und ihr könnt Geld sparen mit den Codes Ravnica10, 10% auf euren Einkauf. Und wenn ihr das erste Mal bei Holy einkauft, könnt ihr auch den Code RAFNICA5 verwenden für 5 Euro auf eure erste Bestellung. Wir werden dabei affiliate-mäßig eben unterstützt. Das heißt, jeder Kauf, den ihr über unseren Code eben nutzt, profitiert uns. Ihr müsst nichts extra zahlen und so könnt ihr uns halt eben supporten, ohne extra Geld auszugeben. Und wenn ihr extra Geld ausgeben wollt und Radio RAFNICA unterstützen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun bei patreon.com/gamery. Und das haben unter anderem diese fabelhaften Goldunterstützer gemacht. Asterix, Biker X, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, Fabian L., Jan W., King Bombarda, Lulz, Nico, Siren, Sascha H., Simonim, Storm and Wolf und Trollfaust. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Und vielen Dank auch an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio RAFNICA.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen uns in der nächsten Woche wieder mit mehr News zu Dragonstorm Tag hier und den ganzen Previews, die wir dazu bekommen haben. Haut rein, bis dann und ciao.
Ciao, ciao.